Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Das letzte Sendschreiben, damit auch Kapitel 3 der Offenbarung, heute die letzten Verse. Und dann sind wir schon in Kapitel 4, wo es dann weitergeht mit dem Thronsaal und alles. Sehr herrliche Dinge. Wir beten mal zusammen und dann können wir den Text 14 bis 22 lesen. Jesus, ich danke dir, dass du deine Gemeinde liebst und dass du deshalb zu ihr redest. Du sagst, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. So bitten wir dich, dass wir heute Abend hören können, was du sagst, und bitten dich, dass du uns Offenbarung schenkst, wie du uns siehst, dass du uns zeigst, was auf deinem Herzen ist, was dir wichtig ist, Herr. Und dass wir mehr und mehr verwandelt werden dahin, dass du Wohlgefallen an uns hast. Danke für deine Gnade und dass in dieser Gnade alles enthalten ist, was wir brauchen. Auch die Verwandlung in dein Bild und auch, dass unser Herz brennend ist und dass wir einen Blick auf dich haben. In Jesu Namen. Amen. So, ich lese mal Offenbarung 3, Vers 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Zeuge, ja. Der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärest. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, armblind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So, erster Punkt. Wir haben ja wieder eine Offenbarung Jesu am Anfang, aber nicht wie bei den meisten Sendschreiben eine Wiederholung aus dem ersten Kapitel, sondern hier kommt etwas, was vorher nicht da stand. Zwei Dinge, und die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen und sie anschauen. Wir haben heute schon mit Wolfgang über das Wort Amen gesprochen. Thomas fragte den Wolfgang: Und weißt du, was Amen bedeutet? Und er: So sei es. Er wusste schon ganz viel. Und dieses Wort Amen, ich möchte noch ein paar Worte dazu verlieren, ist diese Beteuerungsformel aus dem hebräischen Kontext, die Wahrhaftigkeit des Gesagten unterstreicht. In den Evangelien wird es oft mit, auch oft mit wahrlich, wahrlich übersetzt. Da steht dann quasi Amen, Amen, sagt Jesus eigentlich. Und zum Beispiel in Johannes 3, was wir in der letzten Predigt hatten, wo er zu Nikodemus spricht und sagt: Wahrlich, wahrlich, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du nicht in das Reich Gottes eingehen. Also Amen, Amen. Achtung, das ist jetzt ganz wichtig. Hier geht es jetzt wirklich ums Ganze. Hier ist es ganz wichtig, dass du zuhörst. Hier ist etwas, was wirklich Wahrheit ist. Und dieses Amen wird hier, oder so nennt sich Jesus selbst. Er sagt, er ist der Wahrhaftige. Er ist der, der hundertprozentig zuverlässig ist. Dessen Wort nicht heute mal so und morgen mal so ist. Der seine Meinung nicht ändert. Und der meint, was er sagt, und sagt, was er meint. Er ist wie ein Fels in der Brandung, und egal wie viel Wasser da rumströmt und wie der Wind weht, der Fels steht fest und kann nicht verrückt werden. Und das ist Jesus. Und es ist wunderbar, dass er der Amen ist, der Wahrhaftige oder der Wahrliche ist, weil wir so uns auf ihn 100% verlassen können. Auf seine Worte können wir uns verlassen. Wenn wir auf diesem Felsen stehen, dann kann uns nichts erschüttern. Gott will uns diese Sicherheit geben, weil diese Sicherheit ist so wichtig, dass wir eben in Schwierigkeiten nicht hin und her bewegt sind. Gott sagt im Psalm, oder David sagt es im Psalm 24, dass er sagt, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Schönheit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel oder Freude zu haben in seinem Tempel. Und dann heißt es, dann wird er mir die Hütte sein am Tag der Not und er wird auf einen Felsen wird er mich heben und ich werde auf meine Feinde schauen rings um mich her. Wenn ich Gottes Erkenntnis habe, dann bin ich innerlich, weiß nicht, optisch, manchmal auch optisch, ja, aber bin ich innerlich auf einem Felsen gegründet und meine Seele steht fest, ich bin fest gegründet. Das ist das Anzeichen eines reifen Christen, dass er fest gegründet ist in Christus und dass er mich nicht mehr von Stimmungsschwankungen hin und her geworfen ist und von den Umständen, jetzt kommt hier jemand, sondern eine innere Ruhe, die in Christus gefunden ist, ein Friede, der natürlich dann auch nach außen hin ausstrahlt. Und es ist ein Zeichen von einem unreifen Menschen, dass er getrieben ist und hier und da und da und jenes und jetzt kommt dort jemand und dann geht die Welt gefühlt 10-mal am Tag unter. Das ist das Zeichen von einem unreifen Christen. Und so möchte Gott, dass wir uns gründen auf ihn, auf seine Verheißungen und auf sein Wesen. Er selbst sagt nicht Amen zu dem, was er sagt, sondern er ist der Amen. Er ist, die Person ist dem, ist die Sache, an die wir glauben sollen. Und dann steht hier ganz wunderbar noch, er heißt nicht nur Amen, sondern ist der Ursprung der Schöpfung Gottes. Manche Übersetzungen, wie auch hier zum Beispiel die Schlachter, übersetzen das ein bisschen zwiespältig. Da heißt es, hier steht es richtig, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Elberfelder übersetzt ein bisschen komisch, der Anfang der Schöpfung Gottes. Und man könnte meinen, dass Christus geschaffen wurde, aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Christus ist der Nicht-Geschaffene. Er ist genauso wenig geschaffen wie der Vater. Man könnte meinen, er wäre das erste Geschöpf. Aber Christus ist der Ewige. Er ist genauso ewig. Der Menschensohn hat einen Anfang gehabt. Aber das Wort Gottes, wie er ja auch genannt wird, dieser Teil der Gottheit, ist ein ewiges Wesen. War schon immer da und wird immer da sein. Er ist Gott höchstpersönlich. Das ist das, was hier meint. Kolosser 1, Vers 16 heißt es, alles ist durch ihn geschaffen und zu ihm hin. In Johannes Kapitel 1, diese berühmten Verse, Vers 1 bis 3, da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und alles, oder wie heißt es da, lesen wir Jesus. Jetzt muss ich es lesen. Alles, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jenes war am Anfang. Alles ist durch dasselbe entstanden, so rum. Und ohne dasselbe, also ohne das Wort, ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. So, er ist der Ursprung der Schöpfung. Aus ihm entspringt alles, was wir sehen. 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach. So, da haben wir die Dreieinigkeit, da haben wir die Gottheit gleich in den ersten zwei Versen dargestellt. Der Vater, der Geist und das Wort. Die Gottheit, die von Anfang an alles geschaffen hat und aus der alles ist. Stimmt das, Thomas? Ich mag Trinität nicht, weil Trinität steht nicht in der Bibel, aber Gottheit, dieses Wort steht in der Bibel und das meint die Trinität. Okay, und wie in jedem Brief kommt jetzt hier so eine geistliche Diagnose, die Feueraugen Jesu durchleuchten das Herz der Laodicea und er stellt eine Diagnose, die nennt sich geistliche Lauheit. In allererster Linie ist das natürlich ist das ein Bild. Ja, die waren jetzt nicht irgendwie, wenn du dann Thermometer reingehalten hast in die Gemeinderäume, war es dann nicht irgendwie so 20 Grad. Und Jesus sagt, entweder es ist bei dir 5 Grad oder 25 Grad. Jetzt entscheide ich mal, heiß oder kalt. Das ist natürlich nicht das, was gemeint ist, sondern es geht um den Zustand des Herzens. Wir lesen das mal, Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. So, aber weil du lau bist. So, die Gemeinde in Laodicea, die Christen sind, ich drehe mich mal, damit ich hier was sehe, sind lau. Ganz interessant ist, dass wir hier unterschiedlich zu den meisten Gemeinden keine Gefahren sehen, die der Gemeinde ausgesetzt ist. Weder von außen, also in Form von Verfolgung oder irgendwelchen Leiden oder Benachteiligungen, die der Gemeinde ausgesetzt sind, noch von innen, in irgendeiner Form von falschen Propheten oder irgendwelche Irrlehrer, die ihr Unwesen treiben. Die Gemeinde hat Frieden. Und irgendwie scheint da ein Zusammenhang zu bestehen, dass da, wo es der Gemeinde gut geht, wo es ihr in anderen Anführungszeichen zu gut geht, was die Umstände angeht, da steht die Gefahr groß, dass Herzen nicht mehr brennend sind, sondern lau werden. Das heißt nicht, dass wir uns Verfolgung wünschen, aber das heißt, dass wir über die Gefahr Bescheid wissen, was passiert, wenn wir uns zu sicher fühlen, wenn es uns zu gut geht. Das ist das, was Arthur Katz immer gesagt hat, als alle gejubelt haben, dass Deutschland wieder vereinigt ist und er innerlich total zerknirscht war und sich eigentlich nicht gefreut hat. Weil er sich so gefreut hatte, immer wieder nach Ostdeutschland in die DDR zu kommen und mit Klaus Püblichshusen die Gemeinden zu besuchen und zu dienen im Untergrund. Und stand immer die Gefahr im Raum, ist ein Spion unter uns, werden wir verraten. Und die Gemeinde hatte eine geistliche Schärfe und es war eine Realität von Gottes Gegenwart und eine Echtheit in der Ernsthaftigkeit war da. Und das ist dann nach der Wende in großen Teilen verloren gegangen. Und wenn du Jürgen fragst, Jürgen Arne, der würde das bestätigen. Wenn du Manfred Obst fragst, der wird dir das bestätigen. Mit den schönen Umständen und dem gemütlichen Zusammensein und ach, wir haben nichts zu befürchten, geht oft Lauheit einher. Das ist schon schlimm, finde ich. Lukas 6, Vers 26 heißt es, wehe euch, wenn alle Menschen gut von euch reden. In anderen Worten, wenn euch niemand angreift, wenn ihr nach außen den Frieden habt. Wehe euch, wenn es euch zu gut geht. Paulus sagt, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden in der einen oder anderen Form. Ich hatte mich schon gewundert am Montag, als wir da so eine wunderbare Zeit hatten und dachte, also Mensch, wir predigen hier einem nach dem anderen das Evangelium und können für Leute beten und sie segnen und dann war ich so ein bisschen beruhigt, dass dann am Ende so ein dämonenbesessener Typ kam und uns angemacht hat. Da wusste ich, okay, danke Jesus. Also im Nachgang habe ich so drüber nachgedacht. Nicht in dem Moment, fand ich es natürlich erstmal komisch, aber wir können froh drüber sein, wenn wir Anfeindungen bekommen. Das ist ein Beweis. Paulus sagt im 2. Thessalonicher Kapitel 1, ist es, denke ich, Vers 9 oder 10 oder sowas, sagt er, für euch ist es ein Beweis, dass ihr verfolgt werdet, dass es echt ist, was mit euch passiert. Halleluja. So, geistliche Lauheit. Jesus wünscht sich, ich habe ja noch aufgeschrieben, wenn es der Gemeinde zu gut geht, ist die Gefahr von Lauheit größer. Lau können wir immer werden, aber wenn es der Gemeinde gut geht, ist das eine Gefahr, der wir uns bewusst machen müssen. Jesus wünscht sich entweder Herzenswärme, also dass unsere Herzen heiß sind, oder dass sie kalt sind. Er sagt, wenn ihr doch heiß oder kalt wäret.
Jesus kann mit beiden gut leben. Wenn wir ein heißes Herz haben oder wenn wir ein kaltes Herz haben. Was ihn stört, ist die Mischform. Lauheit. Was bedeutet es? Das heißt, wenn das Herz warm ist. In Römer 12, Vers 11 heißt es, das können wir mal kurz lesen, weil ich es nicht ganz ausfindig kann. Römer 12, Vers 11 steht geschrieben, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Brennend im Geist zu sein, hat etwas mit Eifer zu tun und hat etwas mit dem Dienst für Gott zu tun. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Da gibt es also einen Herzenszustand für uns als Kinder Gottes. Also erstmal müssen wir feststellen, es betrifft uns. Unser Herz kann heiß sein, unser Herz kann kalt sein und unser Herz kann lau sein. Das ist erstmal schon mal wichtig, das zu wissen. Es war nicht eine Krankheit von den Laodiceern, sondern in der Gefahr stehen wir auch, dass wir da abdriften. So, und Jesus wünscht sich, dass wir brennend im Geist sind, dass unser Herz brennt lichterloh und dass wir eifrig sind für das Reich Gottes. Brennen oder heiß sind wir, wenn wir hingegeben sind, den Willen Gottes zu tun. Das Kreuz zu tragen, täglich zu tragen und das erste Gebot an der ersten Stelle zu haben. Du kannst alle möglichen frommen Aktivitäten haben, aber dein Herz ist ganz weit weg von Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder besinnen, was ist das erste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, im ganzen Herzen, ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Er möchte, dass wir brennend sind in der Liebe zu Gott. Und mit dieser Liebe kommt alles mit, was wir brauchen. Du kannst auf die Knie gehen in den stillen Kämmerlein und beten, Herr, lass mich motiviert sein, dir zu dienen. Dann kannst du beten, beten und beten, aber irgendwie die Motivation stellt sich nicht ein und du bist immer noch gelangweilt von der Bibel, du bist immer noch gelangweilt von der Evangelisation, hast immer noch Menschenfurcht, dass du niemandem das Wort Gottes weitergeben kannst. Du bist immer noch so müde, wenn du anfängst zu beten. Herr, schenk mir Motivation. Nee, das Problem ist nicht deine Motivation, das Problem ist, dass du den Herrn nicht liebst. Gott sucht nicht in erster Linie Arbeiter, er sucht Liebhaber. Und jeder Liebhaber Gottes wird immer ein guter Arbeiter Gottes sein. Die Martha kam ja zu Jesus und sagte, bitte sag doch mal meiner Schwester, dass die mithelfen soll. Und Jesus sagt, sie hat das Bessere erwählt. Wenn ich mal nicht mal da bin, wird die Maria eine eifrige Dienerin des Herrn sein und nicht nachlassen. Lass mich eifrig sein, beflissen dir zu dienen, früh und spät. Und zugleich zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat. So, unsere Liebe hat etwas damit zu tun, wie wir für den Herrn unterwegs sind. Und Jesus möchte, dass wir brennen vor Liebe. Dass diese Flamme Gottes in unseren Herzen brennt. Die Flamme Gottes ist die Liebe Gottes. Und wenn diese Flamme kleiner wird, werden wir kälter. Manchmal ist dann nur noch so eine ganz kleine Flamme da. Und die nichts mehr zum Kochen bringt, die nicht heiß genug ist. Und dann sind wir lau. So, Jesus möchte entweder, dass wir brennend im Geist sind, also dass wir heiß darin sind, die Gebote Gottes zu halten, ihm nachzufolgen, ihn zu lieben, das Kreuz auf uns zu nehmen und so weiter und so weiter. Oder dass wir kalt sind. Matthäus 24, Vers 12 heißt es, in den letzten Tagen wird die Liebe der vielen erkalten. Da sehen wir das nochmal. Die Herzenstemperatur hat mit unserer Liebe zu tun. Die Liebe der meisten, steht da sogar, wird erkalten. Das heißt, Liebe ist eigentlich was Heißes. Und sie wird erkalten. Und damit kann Jesus ganz gut umgehen. Zumindest können wir das so ein bisschen hier so rauslesen. Und sagen, ach, sei doch entweder warm oder kalt. Nichts dazwischen. Sei warm oder kalt. Herzenskälte ist nichts anderes als geistlicher Tod. Leichen haben ja so verschiedene Merkmale. Sie sehen äußerlich genauso aus wie einer, der schläft. Aber wenn du die anfasst, merkst du gleich,
Die sind kalt. Da ist kein Leben mehr da. Da ist geistlicher Tod. Und viele Herzen sind kalt. Da ist keine Regung mehr. Kein Ergriffensein mehr von der Liebe Gottes. Keine Hingabe mehr daran, Jesus zu erkennen als der, der er ist. Geschweige denn, ganz zu schweigen von einer Brautliebe, die bereit ist, sogar zu leiden und zu sterben für den Herrn. Geistlichkeit zu sein bedeutet, kein Interesse mehr an Gott zu haben, seinen Geboten und seiner Liebe. Man ist mehr ein Teil der Welt, man ist ein Teil der Welt und somit unter der Herrschaft des Teufels. Geistliche, so das ist dieses Kaltsein. So, und dann spricht das Jesus an, dass es eine Mischform gibt. Lauwarm sein. Lauheit. Geistliche Lauheit ist der Zustand des Herzens, in beiden Teilen zu leben. Ein Fuß in der Welt und ein Fuß im Reich Gottes. Heiß und kalt gleichzeitig ergibt lauwarm. Lauwarme Christen sind Christen, die Kompromisse geschlossen haben. In wichtigen Bereichen. Manchmal ist es gut, wenn wir Kompromisse machen. Es gibt unwichtige Bereiche, da können wir Kompromisse schließen. Ja. Also in der Gemeinde, der Fußboden blau ist zum Beispiel und nicht grün, kann ich einen Kompromiss mitmachen. Schoko oder Vanille?
Beides.
Ja, oder beides. Da kann ich Kompromisse machen. Es geht natürlich auch im frommen Lager, ja, ob die jetzt nun Frauen eine Kopfbedeckung tragen sollen. Da können wir Kompromisse mitmachen, weil wir wissen, dass es nicht der, dass es daran nicht das Heil der Welt hängt, übertrieben gesagt. Aber es gibt Dinge, da gibt es keine Kompromisse zu machen. Sowas wie Sünde und Heiligung. Die Sache der Wahrheit und die Sache der Lüge, die Sache des Wortes Gottes und die Sache der Worte von Menschen. Da sind keine Kompromisse zu machen. In der Hingabe ans Gebet, an die Evangelisation und so weiter und so weiter. Das sind wichtige Dinge, wo uns das Wort Gottes so viel Inhalt und so viel, also wo wir einfach wissen, das ist Gott so, so wichtig. Da gilt es, keine Kompromisse zu machen. Es gibt eine Kompromisslosigkeit, die kommt aus dem Fleisch. Die ist harmlos. Und mit so Leuten will niemand was zu tun haben. Aber es gibt eine Kompromisslosigkeit, die vom Reich Gottes kommt und die von Jesus kommt und die der Heilige Geist uns gibt. Eine Vehemenz an den Dingen, Achtung, an den Dingen festzuhalten und die als wichtig zu empfinden, die für Gott wichtig sind. Es gibt eine Kompromisslosigkeit, wo uns Dinge wichtig sind, die Gott egal sind. Da haben wir dann ein bisschen, da haben wir dann ein Problem. So, wenn es um irgendwelche Speisen geht oder sowas. Das sind Dinge, die sind laut der Schrift für Gott nicht wichtig. Oder um irgendwelche Festtage und Feiertage und so weiter. Und wenn wir daraus ein Riesending machen, dann schießen wir am Ziel vorbei. Aber es gibt Dinge, da dürfen wir keine Kompromisse machen. Und die benennt das Wort Gottes. Und es ist ganz wichtig, dass eine ganze Gemeinde darauf achtet. Jeder Einzelne für sich und auch die ganze Gemeinde soll darauf achten. So, das war jetzt geistliche Lauheit. Jetzt kommen wir zu den Folgen der geistlichen Lauheit. Geistlich laue Christen sind für Jesus unverdaulich. Das Wort, was hier steht, ist nicht, wie Danny Blatt das in seiner ersten Predigt gemacht hat, etwas im Mund zu haben und dann auszuspucken, sondern das, was hier steht, bedeutet wortwörtlich übergeben. Also etwas, was in meinem Bauch ist, was unverdaulich ist und was mein Körper, weil er so geschaffen ist, wieder ausbricht. Weil er weiß, nach unten hin, der Weg, das funktioniert nicht, also muss es nach oben wieder raus. Ja, das ist ja eine Schutzfunktion des Körpers, auch wenn wir uns das manchmal anders wünschen. Ja, wir kennen das ja alle. Aber es ist eine Schutzfunktion des Körpers, das, was den Körper krank macht oder was unverdaulich ist, wieder auszuspucken. Und das passt sehr gut zu dem, was laue Christen mit Jesus machen. Die machen ihn krank. Und weil Jesus nicht krank sein will, spuckt er laue Christen aus. Spätestens am Ende der Tage. Spätestens am Ende der Tage. Du kannst auch laut den Reißverschluss machen.
Was meinst du damit, der wirklich krank sein?
Also natürlich, Jesus spuckt ja nicht wahrhaftig Leute aus. Ne? Ist ja klar. Das Bild, was verwendet wird, ist, der Magen verträgt es nicht, weil es den Körper krank macht. Wie zum Beispiel, wenn du abgelaufenen Saft oder sowas trinkst, ja, das ist so das, und der riecht normal, du trinkst einfach, denkst, ach, da ist schon gut. Und dann aber irgendwie der Bauch merkt, das ist nicht mehr gut, und dann bricht es wieder raus. Also was den Körper krank macht, quasi bricht er wieder aus. So, und das ist das, was der Leib Christi oder was Jesus quasi mit lauwarmem Christen macht. Er hat sie sind Teil von ihm, aber wegen ihrer Lauheit kann er sie nicht verdauen. Denn sie sind Teil von ihm, aber doch nicht Teil von ihm. Und deswegen bricht er sie wieder aus. Jesus ist natürlich nicht krank. Das ist nicht das,
was ich... Du musst auch nicht krank sein.
Ja, es kann natürlich auch nur aus Ekel kommen, wenn ich was sehe, was ich einfach mal ultra eklig finde. Und dann auf jeden Fall, lauwarme Christen sind unverdaulich für Jesus. Das ist ja hier nur ein anderes Bild, was verwendet wird. Im Gleichnis vom Fischnetz in Matthäus 13 ist das Fischnetz wird rausgezogen aus dem Meer und dann wird raussortiert am Ende der Tage. Die Guten kommen in Gefäße und die Schlechten wirft man ins Feuer. Das ist genau das Gleiche. Nur eben hier mit einem anderen Bild. Und Jesus versucht, die Christen in Laodicea zu warnen. Sie sind ja Kinder Gottes. Wir werden dann noch darauf eingehen, dass Jesus Laodicea liebt. Also die Folge der geistlichen Lauheit ist, dass Jesus, dass diese Christen, die lau geworden sind, keine enge Gemeinschaft mit Jesus mehr haben. Das siehst du auch in Vers 20. Jesus sagt, hört meine Stimme. Und wer meine Stimme hört, der öffne mir die Tür und lasst mich rein, damit wir wieder Gemeinschaft haben können. Ein lauer Christ hat keine Gemeinschaft mehr mit Jesus. Vielleicht betet er seine Gebete und Proklamationen runter, aber er hat keine Gemeinschaft mehr mit ihm, keine Beziehung mehr mit ihm. Und das ist ja das eigentlich Wichtige, wozu wir erlöst sind, eine Beziehung mit Gott zu haben. Wir sind nicht in erster Linie erlöst, um im Himmel zu sein, sondern wir sind in erster Linie erlöst, um diese Beziehung zum Schöpfer wieder zu haben, durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Und es gibt keine engere Verbindung, ja. Wenn ich eine Möhre esse, wird die Möhre ein Teil von mir. Ich verdaue die und dann geht die in mir auf und mein Körper, die wird ein Teil von mir. Und genau dasselbe passiert, wenn wir gerettet werden und quasi in Jesus verschwinden. Wir sind in ihm. Das ist, was die Bibel sagt. Aber ein geistig lauer Christ ist in ihm, aber doch nicht in ihm. Und wird deshalb ausgespuckt. Geistliche Lauheit beraubt uns nicht des Gottesdienstbesuches, sondern des geistlichen Lebens. Des eigentlich Wirklichen, worum es geht. Die Beziehung zu unserem Erlöser. Und wenn das nicht mehr da ist, kann alles Mögliche, Kranke und Dumme passieren. Oder die Leute reden sich sonst was ein. Die Sache ist, dass Laodicea gedacht hat, dass sie nicht lau sind. Also sie dachten, mit uns ist alles in Ordnung. Werden wir gleich noch sehen. Okay. Anatomie geistlicher Lauheit. Also wie funktioniert geistliche Lauheit? Geistliche Lauheit kann nur bestehen durch Selbsttäuschung. Das steht in Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, im Sinne von du siehst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Geistliche Lauheit entsteht durch Selbsttäuschung. Das ist wie wenn ich mir ein großes, lebensgroßes Bild von Brad Pitt an den Spiegel hänge, morgens aufstehe und dann sehe, Mann, sehe ich gut aus. Und dann, meine Haare sind noch zerstruppelt, ich sehe völlig zerstört aus und gehe nach draußen und denke, boah, ich sehe so gut aus. Das ist das, was geistliche Christen machen. Und alle, die es sehen, oh, der sieht aber komisch aus. Aber ich denke, ich sehe aus wie Brad Pitt.
Das ist nichts anderes, Selbsttäuschung. Ich denke anders über meinen geistlichen Zustand, als er in Wirklichkeit ist. Das war das Problem der Pharisäer. Das war das Problem vom Volk Israel. Das war das Problem der Rotte Koras. Das war das Problem von so vielen, von Lot zum Beispiel. Selbsttäuschung. Anders über mich denken, als ich in Wirklichkeit bin. Das war das Problem der Korinther. Und wenn du an verschiedene Gemeinden und Christen denkst, würden mir auch viele Namen hier einfallen in unserer Zeit, deren Problem das ist. Und es ist oft mein eigenes Problem. Selbstverständlich. Hätte ich als erstes sagen müssen. Deswegen sagt Paulus, prüft euch selbst. Prüft euch selbst. Im Lichte Gottes. Deshalb sagt er, ich beurteile mich auch selber nicht, sondern der mich beurteilt, ist Gott. Ich brauche die Meinung Gottes, weil das ist die Wahrheit. Selbstbild ist das, was du selbst über dich denkst. Dein Ruf ist das, was andere über dich denken. Und Wahrheit ist das, was Gott über dich denkt. Und das ist das, was wir brauchen. Gibt es dieses wunderbare Lied, das haben wir in Bielefeld immer gesungen. Das können wir vielleicht auch mal wieder hier singen. Gibt es auch nur auf Englisch. With all my heart I cry to thee, bring me, Lord, into reality. Mit meinem ganzen Herzen schreie ich zu dir, bring mich in die Realität. Schön, wie du malst, Thomas. Meine Männchen. Aber Haare hatte der nicht. Halleluja. So, also das Selbstbild der Laodicea war, dass sie reich sind, dass sie Überfluss haben und dass sie keinen Mangel haben. Aber die Wahrheit war, dass sie elend, erbärmlich, arm und blind und entblößt sind. Einen größeren Kontrast kann man sich nicht vorstellen. Das ist wie wenn Wolfgang auf dem Amalie-Dietrich-Platz denkt, dass er ein Milliardär ist. Wir wissen, der wohnt in einer kleinen Zelle in einem riesen Hochhaus, ist arm, ist seit 30 Jahren arbeitslos, aber er denkt, er ist ein Milliardär. Genauso lächerlich ist es, wenn Christen von sich denken, dass sie eigentlich brennend sind, dass sie reich sind, dass sie keinen Mangel haben. Aber eigentlich genau das Gegenteil wahr ist. Sowas gibt es eigentlich nur im Film oder halt in der Gemeinde. So. Amen, Dankeschön. Die Wahrheit war das ganze Gegenteil ihrer Selbstwahrnehmung. Wir dürfen unserer Selbstwahrnehmung nicht vertrauen. Geistliche Lauheit gründet sich auf Selbstzufriedenheit. Ja. Jesus möchte, dass wir immer, und ich betone immer, die Suchenden, die Bittenden und die Anklopfenden sind. Jesus möchte nicht, dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt habe ich alles, ich brauche nichts mehr. Jesus möchte, dass wir, und dieses Suchende, der Bittende und der Anklopfende zu sein, bedeutet, ein Leben in der Abhängigkeit von Christus zu führen. Das bedeutet nicht ein Leben als erbärmlicher, ich werde nicht gesegnet und ich muss immer nur auf dem Boden rumkriechen, überhaupt nicht. Sondern es bedeutet, dass wir jeden Tag abhängig sind von Gott, von Christus. Dass wir tatsächlich die Reben sind, die ohne den Weinstock nur verdorren und ins Feuer geworfen werden. Wir brauchen die Verbindung zu Jesus. Aber wenn ich geistlich lau bin, habe ich keine Verbindung mehr zu Jesus. Weil ich selbst zufrieden bin. Ich glaube nicht mehr an den Herrn, sondern ich glaube an mich selbst. Selbstzufriedenheit geht ja ganz eng zusammen mit Selbstgerechtigkeit. Das ist oft mehr unser Problem, als wir uns eingestehen wollen. Leben in Abhängigkeit. Ganz interessant ist das Studium, wenn du den Kolosserbrief zusammennimmst mit diesem Sendschreiben. Kolosser 4, Vers 16, da heißt es, wenn ihr in Kolosse diesen Brief gelesen habt, dann macht, dass er auch in Laodicea gelesen wird. Die Laodiceer hatten den Kolosserbrief, obwohl die Bibel ja noch nicht
fest zusammengestellt war zu dem Zeitpunkt, wussten die Christen in Laodicea über den Kolosserbrief Bescheid, haben ihn gelesen, wahrscheinlich auch vervielfältigt, weiterverbreitet. Und da heißt es im Kolosserbrief 2, Vers 9 und 10, steht geschrieben, in ihm, also in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Dann heißt es, ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Und wir können Wahrheit nehmen und seelisch interpretieren. Und daraus kann viel Unheil entstehen. Das ist das, was ich am meisten gesehen habe auf der Bibelschule, mit der Lehre von der Identität in Christus. Wo Bibelverse genommen werden, die wahr sind, aber seelisch interpretiert werden. Und dann heißt es, ich bin, ich habe, ich kann. Nee, du kannst gar nicht, du hast auch nicht und du bist auch nicht, sondern du bist in Jesus. Jesus ist dein Alles. Er ist, er hat, er kann. Und die haben vielleicht, so ist natürlich nur eine Theorie, aber die haben gelesen, wir sind zur Fülle gebracht. Wir haben alles, was wir wollen. Wir sind reich, wir haben keinen Mangel, wir haben Überfluss. Und Jesus sagt ihnen, ihr habt vergessen, dass ihr arm, blind und bloß seid, dass ihr die Abhängigkeit zu mir braucht. Und das, was Paulus gesagt hat, habt ihr seelisch gedeutet und daraus Quatsch gemacht. Geistlich, es muss geistlich gedeutet werden. Gut, es kann natürlich auch sein, die hatten auch nicht, wenn sie die ganze Bibel gehabt hätten, wären sie denen vielleicht nicht aufgeschmissen gewesen, aber ist ja doch egal. Der Punkt ist, wir müssen aufpassen mit geistlichen Wahrheiten und sie im Kontext lesen und sie die Gesamtschrift zu sehen. Psalm 119, Vers 160, die Summe eines Wortes ist Wahrheit. Ein Teil des Wortes Gottes ist nicht Wahrheit. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Wir nehmen alles zusammen und was sich uns daraus erschließt, das ist die Wahrheit. Hier ist was runtergefallen. Okay, was sind die Anweisungen Jesu an die Gemeinde in Laodicea? Ja, es kann sein, dass es doch ein anderer Vers ist. 160 habe ich gesagt. Ja, das ist richtig gestimmt. Achso, okay. Halleluja. So, jetzt kommt hier ein Vers. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst, Vers 18, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und Augensalbe, steht in der Elberfelder, das ist ja auch ein bisschen komisch übersetzt an der Schlachter, damit du deine Augen salbst, damit du sehen kannst. Gold, Kleider und Augensalbe waren die Haupthandelswaren, die in Laodicea gehandelt wurden. Damals, in der Antike. Deswegen war Laodicea eine extrem reiche Stadt. Und Jesus greift dieses Bild auf und versucht der Gemeinde was zu vermitteln. Und das Schlüsselwort in diesem Vers ist kauft. Ja, wie jetzt? Ich dachte, Gnade ist alles umsonst. Echt? Ist es das? Oder haben wir das Gnade ist umsonst vielleicht ein bisschen falsch verstanden? Wenn Gott sagt, den Demütigen gebe ich Gnade, dann bedeutet etwas, hier kauft jemand etwas. Der Preis ist Demut. Und das, was man dafür bekommt, ist Gnade. Sprüche 23, Vers 23 heißt es, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Wahrheit kostet immer einen Preis. Jemand kann in der Predigt sitzen, aber wenn er nicht bereit ist, Wahrheit zu kaufen, dann nützt sie ihm nichts, die Predigt. Jesaja 55, Vers 1 heißt es, kaufe von mir ohne Geld. Komm, das gucken wir mal nach. Jesaja 55, Vers 1. Die Zeit rennt mal wieder.
Jesaja 55, Vers 1. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Wie jetzt? Na, soll das nun kaufen oder kriegt das jetzt geschenkt? Er kauft, aber ohne Geld. Das, was von Gott kommt, hat immer einen Preis. Und das ist das, was Jesus auch hier im Offenbarung 3 sagt. Kaufe von mir. Was sind die göttlichen Kosten? Zum Beispiel, dass ich bitte. Wer bittet, dem wird gegeben. Dass ich suche. Dass ich anklopfe. Das sind alles Dinge, die uns das Wort Gottes sagt, die wir tun sollen, bevor wir empfangen. Dass ich mich demütige, um Gnade zu empfangen, ist ein Preis für die Gnade. Ist es jetzt keine Gnade mehr? Ist es jetzt eigene Leistung? Nein, es ist immer noch Gnade. Aber die Gnade hat Bedingungen. Die Gnade kommt nicht einfach zu jemandem dahergeflogen und doch, auf einmal hat mich die Gnade erwischt. Sondern die Gnade kostet was. Kauf ohne Geld. Es geht nicht um Geld, es geht auch nicht um eigene Leistungen, sondern es geht um die Bereitschaft des Herzens, auf Gott einzugehen, auf das Angebot Gottes. Die ja am Ende schon Gnade ist, vorlaufende Gnade. Okay, also, zurück zur Abhängigkeit. Erstens, kaufe Gold, damit du reich wirst. Gold repräsentiert in der Heiligen Schrift ganz oft, nicht immer, aber sehr oft, ein Herz mit reiner Motivation, ein reines Herz. Malachi 3, Vers 3, da steht geschrieben, ich werde mich setzen und die Söhne Levi schmelzen und sie läutern, wie man Gold und Silber läutert, auf dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Das heißt, Gott verändert das Herzen der Leviten, dass sie von Männern die Opfergaben in Ungerechtigkeit dargebracht haben. Das heißt, das Herz war nicht in dem richtigen Zustand. Hin, dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Und dazwischen findet ein Goldläuterungsprozess statt. Er läutert unser Herz und daraus entspringt Gold. Das ist ganz interessant, wenn du dir das mal anguckst. Im 1. Korinther heißt es, dass von dem Richterstuhl Christi drei Dinge offenbar werden. Ob wir mit unserem Leben, wir empfangen dann, was wir gewirkt haben, steht da. Und da sagt er Gold, Silber und kostbare Steine oder Holz, Heu und Stroh. Holz, Heu und Stroh ist das, was am wenigsten wert ist, was es in Massen gibt, überall und was an der Oberfläche liegt. Aber Gold, Silber und kostbare Steine ist das, was verborgen ist. Und Gold repräsentiert ein reines Herz. Ganz interessant. Ganz interessant. Wenn ihr mal Sprüche 25, Vers 11 aufschlagt, dann seht ihr das auch nochmal in einer schönen Anwendung. Sprüche 25, 11. Wie goldene Äpfel in silbernen Schalen. So ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Goldene Äpfel in silbernen Schalen. Silber repräsentiert sehr oft die Worte. Und hier sagt der Schreiber der Sprüche nichts anderes, als wenn du mit einem redlichen Herzen, das heißt voller Liebe und mit reiner Motivation, ein gutes Wort sprichst, dann ist das wie goldene Äpfel in silbernen Schalen. Dieses Lied reinige mein Herz, läutere mein Herz, mach es rein wie Gold, pures Gold. Das hat der Schreiber, ich weiß nicht genau, wer das war, aber hat sich nicht selber ausgedacht, das kommt aus der Schrift. Und Jesus hat ein reines Herz, sein Herz ist pures Gold. Und Jesus sagt, kaufe von mir Gold, lass mich
an dein Herz wieder ran. Komme zu mir, erkenne doch, dass du arm, blind und bloß bist. Und ich kann mit deinem Herzen etwas anfangen. Ich kann dein Herz verändern. Ich kann all diese Selbstzufriedenheit rausläutern aus deinem Herzen. Kaufe von mir Gold. Ich gebe dir was von meiner Herzensmotivation ab und ich forme dein Herz so, dass es meinem gleichgestaltet wird. Was für ein Evangelium und was für eine Kraft und was für eine Gnade. Jesus sagt, kaufe von mir weiße Kleider zur Bedeckung deiner Schande. Die Kleider habe ich auch schon ganz oft euch erzählt, deswegen noch ganz kurz. Die Kleider stehen immer für die gerechten Taten oder die Gerechtigkeit. Nicht die Gerechtigkeit im Sinne eines Rechtsstatus, sondern die Gerechtigkeit im Sinne von Handlungen, die ich vollbringe. Gerechte Taten, ein Lebensstil, der Gott wohlgefällig ist und der in den Augen Gottes als gerecht gilt. Jesus sagt ja auch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer nicht weit übersteigt, könnt ihr nicht ins Reich der Himmel kommen. Also euer Lebensstil muss dem der Pharisäer weit überlegen sein, damit ihr ins Reich der Himmel kommt. Und in Offenbarung 19, Vers 8 heißt es, ihnen wurden weiße Kleider gegeben. Offenbarung 19, 8. Weiße Kleider gegeben und das, sagt die Elberfelder, übersetzt es so schön, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Und die bedecken unsere Schande. Was ist unsere Schande? Was ist unsere Blöße? Das sind unsere Sünden. Das sind eben die Gerechtigkeit, die wir nicht haben. Das muss bedeckt werden. Muss ersetzt werden. All unsere Gerechtigkeit, sagt der Prophet, sind nur ein schmutziges, ein beflecktes Kleid, ein beflecktes Gewand. Und Jesus möchte uns bedecken mit Gerechtigkeit, mit gerechten Taten, sodass die Schande nicht mehr sichtbar ist. Dass Menschen auf einmal sehen, hier wandelt jemand in Liebe. Hier ist jemand demütig. Hier hat jemand Gnade. Hier erbarmt sich jemand. Jesus wird sichtbar durch die Taten, die wir tun. Das bedeutet es, dass unsere Schande und unsere Blöße bedeckt wird. Und dann drittens, Jesus möchte uns Augensalbe geben, damit wir sehen. Ich habe jetzt gerade so eine Bindehautentzündung und ich musste mir mehrere Male letzte Nacht die Augen so auswischen, dass dieses komische Schleimeiterzeug da aus meinen Augen rauskommt. Und ich hatte das schon mal ganz schlimm und dann klebten meine Augen so zu. Und meine Frau, so weise wie sie ist, hat solche Augentropfen und die mache ich da rein, damit das Auge heilen kann, dass ich wieder klar sehen kann. Und das ist nichts anderes. Jesus bietet uns an, unsere geistliche Sehfähigkeit wiederherzustellen. Er bietet uns an, dass wir uns selbst im Lichte Gottes einschätzen können, wie wir wirklich sind. Dass wir eben nicht mehr selbstgerecht und selbstzufrieden sind und uns damit selbst täuschen, sondern dass wir in Wahrheit leben. Es gibt wahrscheinlich nichts Kraftvolleres als ein Leben in Wahrheit. Deswegen sagt der Psalmist im Psalm 43 oder 42, sende dein Licht und deine Wahrheit, auf dass sie mich führen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Wenn das Licht Gottes, die Wahrheit Gottes, was eine Sache ist, uns trifft, dann werden wir in einen Stand versetzt, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen können. Und klare geistliche Sicht zu haben, bedeutet unsere Notwendigkeit zu sehen, dass wir abhängig von Christus sind. Dass wir dahin zurückkommen. Und dann sagt Jesus, Vers 19, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Sei zu seinen eifrig und tue Buße. Da haben wir das Wort eifrig. Vorhin war ja, haben wir ja gesagt, brennend, also heiß sein, hat mit Eifer zu tun. Und hier wird es auch in Zusammenhang jetzt gebracht. Eifrig sein, sei eifrig und tu Buße. Wenn du Buße tust und eifrig bist im Buße tun, dann drehst du quasi den Knopf hoch wie am Herd. Wenn du willst, dass es schneller kocht, dann drehst du ganz auf. Und das ist, wenn du Buße tust. Wenn du umkehrst, wenn dein Lebensstil der Buße hast, dann drehst du deine geistliche innere, dein inneres Thermostat, nennt man das? Ja, Thermostat, drehst du auf, sodass es heiß wird. Sei nun eifrig und tu Buße. Und dann sagt Jesus hier etwas ganz Erstaunliches. Er sagt, geistlich laue Christen können Jesus nicht mehr erkennen in Überführung und Züchtigung. Wenn jemand nicht überführt werden will und sich wehrt gegen Überführung und wenn jemand nicht gezüchtigt, ermahnt werden möchte, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass dein lauer Christ vor dir steht. Es gibt auch Ermahnungen, Züchtigungen, hat man ja auch schon oft bei uns in der Gemeinde, von Leuten, wo wir wissen, okay, das ist nicht die Stimme des Herrn, das ist einfach nur Religiosität, das ist Gelaber, da müssen wir einen Riegel vorschieben. Aber es gibt Ermahnungen und Züchtigung, die vom Geist des Herrn ist und die wirklich mit Wahrheit zu tun hat. Und wenn jemand dann so ein gewisses Du mir zu sagen, nee, das ist nicht von Jesus. Das ist, vielleicht sogar noch sagt, das ist nicht Liebe. So ist mein Jesus nicht. Oh, interessant. Das sagen ja Leute wirklich, so ist mein Jesus nicht. Okay. Also quasi dein gebastelter Jesus, ja. Bibabur, Bibelbastelburg. Schneide mir raus, was mir nicht gefällt. Und Jesus sagt, er weist die Laodizier darauf hin und sagt, vergesst nicht, weil ich euch lieb habe, deshalb überführe und züchtige ich euch. Weil ich euch lieb habe, das ist das Zeichen meiner Liebe. Das ist das Zeichen der Liebe Jesu zu den Laodiziern, dass er sie zur Buße aufruft. Wir brauchen Prediger. Prediger, die nicht zur Buße aufrufen. Ich weiß nicht, was das soll. Dann können wir es auch gleich sein lassen. Amen. Hier dieser komische Ostin da. Furchtbar. Na gut, Amerika ist immer ein anderes Pflaster. Halleluja. Geistlich laue Christen sehen häufig nicht die Liebe in Überführung oder Züchtigung. Deshalb die Erklärung Jesu, er züchtigt, weil er liebt. Das ist genauso wie mit meinen Kindern. Wenn ich mein Kind nicht liebe, dann züchtige ich es nicht. Aber wenn ich es liebe und will, dass es in geraden Bahnen läuft, wenn ich will, dass es Gott verherrlicht, dann züchtige ich es. Dann setze ich Grenzen. Und dann sage ich, bis hierher geht's und nicht weiter. Nicht mit einem harten, jetzt raste ich aber aus. Das ist Fleisch. Wenn es so weit gekommen ist, dann brauchst du gar nicht mehr. Dann kauf ein Eis für dich und dein Kind. Mach die Cola auf, hol die Schokolade, dann ist der Zug abgefahren, beim nächsten Mal wieder. Aber wenn du ruhig bleibst und Frieden hast und ruhig erklären kannst, ohne zu schreien, jetzt wirst du gezüchtigt. Das ist Liebe. Ach, darüber gibt es viel zu sagen. Wir leben in so einer orientierungslosen Welt. Heutzutage besonders die Eltern, die tun mir so leid. Stell dir mal vor, die ganzen Millennials, wenn die jetzt Kinder kriegen. Okay, 4.1, wiederhergestellte Gemeinschaft mit Jesus. Die Verheißung von Jesus für den, der Buße tut, der umkehrt, der geistliche Lauheit überwindet, ist, dass er wieder in die Gemeinschaft mit Christi hineinkommt. Jesus ist es nicht, sagt nicht, oh, ihr seid so ekelhaft, ich will mit euch nichts zu tun haben. Er hat Mitleid und Liebe und Sehnsucht nach den Geschwistern, nach den Christen in Laodicea. Er hat sie doch nicht erlöst, um sie auszuspucken. Er hat sie erlöst, um sie wieder hineinzuholen und wieder brennen zu machen und wieder diese Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Siehe, Vers 20, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist wieder dieses Siehe. Achtung, mach die Augen auf. Ich stehe vor der Tür. Du kannst singen, so oft du willst. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen. Und er ist hier und dann zitierst du rauf und runter, wenn zwei und drei in seinem Namen zusammenkommen, da ist er mitten unter ihnen. Aber Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür. Mach die Tür auf. Und damit ist das Herz gemeint. Es ist ja nicht wirklich tatsächlich eine Tür. Sondern es ist das Herz gemeint, mach die Tür auf, lass mich wieder rein, lass mich wieder an die oberste Stelle sitzen. Corrie ten Boom hat das gesagt, zwei Möbel gibt es in unserem Herzen, zwei Möbelstücke. Ein Kreuz und ein Thron. Und entweder du selbst sitzt auf dem Thron und Jesus hängt am Kreuz, oder du hängst am Kreuz und Jesus ist auf dem Thron. Und Jesus sagt, lass mich wieder rein auf den Thron. Und wir werden Gemeinschaft haben. Intimität mit Christus. Enges Zusammensein. In der hebräischen Kultur gab es nichts Engeres. Die haben gekuschelt am Tisch. Ja, erwachsene Männer. In Afghanistan, Kati hat mir erzählt, bei ihrem Missionseinsatz saßen die beim Essen da und dann kamen die Afghanen und nahmen die Hand von den Amerikanern und fingen an, die zu streicheln und machten so hier. Und die Amis dachten, okay, was ist hier los? Aber das ist die Tischkultur. Wir sind zusammen, wir haben enge Gemeinschaft, wir haben Intimität. Für die ist das nichts Schwules oder so. Ja. Männer gehen da tagsüber über die Straße und halten Händchen. Mit den Frauen ist das überhaupt nicht erlaubt. Die machen das mit den Männern. Und das ist eine Kultur. Das ist die Kultur, in der Jesus war. Deswegen lag Johannes an der Brust von Jesus. Ich bin trotzdem froh, dass wir in einer anderen Kultur sind. aber diese Intim, das ist die Verheißung steht da, diese intime Gemeinschaft mit Christus zu haben. Und danach sehnt sich Jesus. Er sagt, ich will das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Halleluja. Und dann diese zweite Verheißung, Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das ist krass. Jesus sagt, hat vorher gesagt, wenn der Grund, weshalb ich euch ausspucke, ist, weil ihr keine Einheit mit mir habt. Jetzt sagt er, wenn ihr wieder in die Einheit mit mir kommt, in die Gemeinschaft mit mir kommt, wir wieder eins werden, ich euch verdaue in diesem Sinne, ja, dann bist du dort, wo ich bin. Auf dem Thron. In Epheser Kapitel 1 heißt es, auch ihr seid in Christus über Mächte und Gewalten gesetzt. Ihr herrscht mit ihm in himmlischen Örtern. Und da will Jesus uns haben, bei sich. Das ist die Verheißung für die, die Lauheit überwinden, die ihr Herz in der Abhängigkeit zu Christus bewahren und die Gemeinschaft mit Jesus wertschätzen. Und das sieht man am allermeisten daran, wie viel Zeit wir im Gebet verbringen. Halleluja. Und ich bete noch. Jesus, ich danke dir für diese Verheißung, für deine Gemeinde, dass wenn wir heiß sind und brennend im Geist, wenn wir dir hingegeben sind, deinem Willen, dein Wort und deiner Liebe, dann sagst du, ich werde Gemeinschaft mit dir haben. Wir werden zusammen sein. Oh, Halleluja, was für eine Herrlichkeit. Zeig uns das wieder neu. Du sagst hier, siehe, Herr, öffne uns die Augen, dass wir das sehen, dieses große Privileg von der Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten. Lass uns sehen, was das bedeutet, dass du uns rufst, mit dir in diese intime Gemeinschaft zu kommen. Und du sehnst dich so danach. Und danke, Herr, dass das keine Rolle spielt, was gestern war und wie wir die letzte Woche verbracht haben, sondern dass jetzt du auf unser Herz schaust. Und Herr, wir wollen uns entscheiden für dich, Jesus. Wir entscheiden uns für die Liebe zu dir. Wir entscheiden uns für die Hingabe an deine Person. Wir vertrauen dir, wunderbarer Gott. Und wir danken dir, dass du der Amen und der Wahrhaftige bist. Und du sagst, das, was ich getan habe, was ich sage, das tue ich auch. Du hast versprochen, dass wenn wir unser Herz öffnen, dass du dann kommen wirst und mit uns Gemeinschaft hast. Und Herr, wir wünschen uns, das in dieser ununterbrochenen Gemeinschaft mit dir zu sein. Und zu essen und zu trinken vor dem Herrn, wie es geschrieben steht. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Ja, und da möchten wir hineinkommen in Wahrheit, in Realität. Nicht in Hirngespinsten und runtergerasselten Proklamationen oder irgendwelches Gelaber oder weil wir irgendwie einen Taufschein im Schrank haben oder irgend so einen Unsinn, sondern weil unsere Herzen miteinander verbunden sind, wunderbarer Gott. Oh, Halleluja. Bring uns in diese Wahrheit hinein und mach unsere Herzen eins, dass wir in Einheit sind und Gemeinschaft haben. In Jesu Namen. Amen.
Amen.